Deutschlandfunk.
Das ist ein Signal für die Überlastung. Ja, das ist einer der Signale oder Meldepunkte oder wie man immer das auch nennen will, an denen man eine Überlastung ablesen kann, ja.
Sind deutsche Gerichte und Staatsanwaltschaften überlastet? Letztes Jahr sind das erste Mal über 1 Million Strafverfahren liegen geblieben. Und das Problem wird wohl immer größer.
Genau, es wird größer und nicht weniger, und das schon seit Jahren. Und ein sehr großer Grund dafür ist der Personalmangel, der nochmal verstärkt wird durch eine große Pensionierungswelle, die auf uns zurollt. 40% der Richter und Staatsanwälte werden bis 2030 in Rente gehen. Also das ist wirklich heftig.
Darum wollen wir heute die Arbeit der Justiz besser verstehen.
Wovon wir uns mal direkt verabschieden können, ist das Bild der Staatsanwaltschaft, aber auch des Richters, was so im Fernsehen gezeichnet wird.
Wie schlimm steht es um Gerichte und Staatsanwaltschaften in Deutschland? Steht unsere Justiz noch auf einem handlungsfähigen Fundament oder ist unser Rechtsstaat in Gefahr?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News.
Hey, ich bin Marcel und wir reden bei unserem Podcast ja immer mit Menschen, die von der News direkt betroffen sind. Über 1 Million offene Strafverfahren in 2025 betreffen natürlich Opfer und Tatverdächtige. Aber eben auch die Personen, bei denen die Strafverfahren auf dem Tisch landen. Richterinnen, Richter, die Staatsanwaltschaft. Was da abgeht, kann er uns erzählen.
Ja, ich bin Sebastian Kolze. Ich bin Co-Vorsitzender des Hamburgischen Richtervereins. Das ist eine Interessenvertretung der hamburgischen Berufsrichterinnen und Berufsrichter und der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Und ich bin Oberstaatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Hamburg.
Diese Rekordzahl von über 1 Million offenen Strafverfahren kommt vom Deutschen Richterbund, gelten also für ganz Deutschland. Sebastian Kolze kann für sich und seine Kollegen in Hamburg sprechen. Aber die Arbeit in den Gerichten und Staatsanwaltschaften ist in allen Bundesländern ähnlich.
Wovon wir uns direkt verabschieden können, ist das Bild der Staatsanwaltschaft, aber auch des Richters, was so im Fernsehen gezeichnet wird. Das ist also nicht so, dass ich hier in einem holzgetäfelten Büro sitze, meine Sekretärin eine Akte mit einem frischen Kaffee und der Tageszeitung bringt und ich dann sage, oh, ein neuer Fall für mich.
Sondern, wie ist es?
Ich persönlich stehe hier regelmäßig um 7:30 auf der Matte und dann erwartet mich ein Aktenstapel, die nicht alle an dem Tag im Sinne eines Verfahrensabschlusses abgeschlossen werden müssen, aber sie müssen irgendwie bearbeitet werden. Wenn ich dann möglicherweise in einer Abteilung eingesetzt bin, die sich um größere Betäubungsmittelverfahren kümmert oder die sich um Verfahren der organisierten Kriminalität kümmert, dann ist die Arbeitsweise natürlich eine ganz andere. Dann telefoniert man tatsächlich auch mal direkt mit der Polizei, möglicherweise auch mal am Tatort. Dann telefoniert man auch mit Anwälten. Hängt also immer sehr stark davon ab, in welcher Abteilung ich eingesetzt bin.
Jetzt reden wir über diesen ominösen, ich sag mal, Stau in der Justiz, über 1 Million offene Verfahren letztes Jahr. Was heißt das konkret für die Arbeit an den Gerichten und Staatsanwaltschaften?
Grundsätzlich ist es natürlich so, wenn die Verfahrenszahlen steigen, steigt erstmal als allererstes der Arbeitsdruck. Richtig ist, wenn die Arbeit dann halt immer mehr wird, wird der Stapel, der links ist, um abgearbeitet zu werden, irgendwann nach 40 Stunden halt nicht bei null sein, sondern da wird was liegen bleiben.
Was bleibt da wirklich genau liegen? Also wie muss ich mir das vorstellen? Wird was gar nicht angeguckt dann so lang?
Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten in aller Regel mehr als die geschuldeten 40 Stunden und man priorisiert Verfahren.
Also das passiert schon, ne? Dass man sagt irgendwie, ich weiß nicht, hier sind Verfahren, da geht es um Tötungsdelikt und da ist ein Ladendiebstahl von einem Kaugummi, so, ne? Wo man sagt, okay, das können wir vielleicht hinten anstellen.
Salopp gesagt und ganz vergröbert, ja, das würde ja sowieso in verschiedenen Abteilungen behandelt werden, aber ganz grob gesagt, ja, genau so.
Okay. Ist das dann auch, ne, so no offense, aber was dann auch passiert, so dass man sagt, okay, ich muss halt schneller sein in dem und dafür kann ich nicht so genau sein. Das ist ja auch ein Problem, was dann passieren kann.
Das ist dann letztlich einerseits eine Frage der Arbeitsorganisation des Einzelnen und natürlich auch eine Frage der Dienstaufsicht, dass man möglicherweise irgendwann feststellt, da haben wir ein Qualitätsproblem. Das ist kein großes Phänomen, was bei uns auftaucht. Wir versuchen, die Qualität zu halten.
Letztes Jahr mussten 50 Tatverdächtige dann auch teils wegen Tötungsdelikten oder Vergewaltigung verdächtig aus der U-Haft entlassen werden, weil das Verfahren zu lang gedauert hat und dann eben Fristen abgelaufen sind. Jetzt sind die Leute zwar nicht mehr in U-Haft, aber jetzt auch nicht ganz los von alleine, sag ich mal. Aber das klingt ja für mich schon mal auf jeden Fall nicht gut.
Also, man hat vom Gesetzes wegen eine Frist von 6 Monaten vom Zeitpunkt der ersten Inhaftierung bis zur Eröffnung des Hauptverfahrens. So, es ist eine Haftprüfung nach dieser Zeit durchzuführen, sofern keine Eröffnung vorliegen sollte. Also es gibt durchaus auch Möglichkeiten, diese Frist zu verlängern. Und dann gibt es natürlich Verfahren, die sind komplizierter, große Betäubungsmittelverfahren oder ähnliches, wo Gutachten eingeholt werden müssen, wo umfangreiche Beweismittel, Datenträger und so weiter und so fort ausgewertet werden müssen. Da ist man sicherlich dann an diesen Monaten für die Anklagefertigung deutlich dichter dran. Wir haben in Hamburg eine solche Entlassung aus der Untersuchungshaft, ist mir seit Jahren hier nicht bekannt geworden.
Mhm. Aber für mich klingt das aber erstmal einfach wirklich ja völlig absurd. Also wo man sagt, okay, wir haben das ja aus Gründen.
Also es ist auf eine Weise normal, als dass nach Recht und Gesetz gehandelt wird. Das Beunruhigende ist, dass es offenbar in den Fällen aus verschiedensten Gründen nicht gelungen ist, diese 6-Monats-Frist einzuhalten. Das ist ein Signal für die Überlastung. Ja, das ist einer der Signale oder Meldepunkte oder wie man immer das auch nennen will, an denen man eine Überlastung ablesen kann, ja.
Das ist der Blick von innen aus der Justiz. Von außen schaut sie für uns drauf.
Mein Name ist Exona Hüseni, ich bin Redakteurin und Reporterin in der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe. Hier berichte ich einerseits über Entscheidungen des Bundesgerichtshofs, des Bundesverfassungsgerichts, aber auch über andere rechtliche und rechtspolitische Themen. Und ich bin Volljuristin.
Exona, was ist das denn jetzt mit diesen offenen Strafverfahren? Also wie problematisch ist das auch?
Also erstmal muss man vielleicht kurz erklären, was eigentlich offene Strafverfahren heißt. Das heißt, dass eben über 1 Million Strafverfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen waren. Rechtskräftig abgeschlossen ist ein Verfahren einerseits, wenn es ein Gerichtsurteil gibt und dieses Urteil nicht mehr angegriffen werden kann mit einem Rechtsmittel oder wenn die Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellt, zum Beispiel, weil der Tatvorwurf nur sehr geringfügig ist, zum Beispiel ein Bagatelldelikt, wie zum Beispiel so ein kleiner Ladendiebstahl. Man muss sagen, diese Zahl, die wir jetzt haben, über 1 Million, das ist ein neuer Rekordwert. Zum Vergleich, ich habe die Zahlen rausgesucht, Ende 2020 waren es rund 700.000 offene Verfahren. Also wir haben fast einen Anstieg von 50% in 5 Jahren. Also es ist schon eine krasse Zahl.
Welche Folgen hat das? Also genau diese offenen Verfahren, dass das nicht alles abgeschlossen wird?
Also eine ganz konkrete Folge, die Verfahren dauern einfach deutlich länger. Also die ziehen sich teilweise über Jahre. Und das haben wir ja gerade schon gehört, im schlimmsten Fall führt es dann dazu, dass sogar Tatverdächtige aus der Untersuchungshaft entlassen werden müssen. Also das sind Menschen, bei denen man zum einen einen dringenden Tatverdacht hat und zum anderen auch eine Flucht- oder Wiederholungsgefahr. Und das ist natürlich ja alarmierend.
Also das heißt, man sieht, das Problem wird größer und nicht weniger.
Genau, es wird größer und nicht weniger und das schon seit Jahren und da gibt es verschiedene Gründe dafür. Ein sehr großer Grund dafür ist der Personalmangel, der nochmal verstärkt wird durch eine große Pensionierungswelle, die auf uns zurollt. 40% der Richter und Staatsanwälte werden bis 2030 in Rente gehen. Also das ist wirklich heftig. Und gleichzeitig gibt es auch mehr Ermittlungsverfahren, auch weil mehr Verhalten unter Strafe gestellt wird, zum Beispiel was Hasskriminalität im Internet angeht. Und die Ermittlungsverfahren selber werden auch immer komplexer. Das führt auch zu mehr Arbeit. Also zum Beispiel durch soziale Medien haben wir immer mehr Beweismittel, die wir auswerten müssen. Riesige Datenmengen, die irgendjemand durchgucken muss. Es gibt auch immer mehr Auslandsbezüge bei Straftaten, internationale Tätergruppen. Also da sind die Ermittlungen auch einfach sehr aufwendig und dafür gibt es einfach zu wenig Personal. Und die Justiz ist technisch vielleicht auch nicht so ideal ausgestattet. Also die Digitalisierung läuft aber ja teilweise noch sehr langsam.
Was müsste denn aber passieren, damit das schneller geht, dass man da wieder hinterherkommt? Ist da wirklich der Personalmangel der große Hebel?
Es ist auf jeden Fall ein Hebel, würde ich sagen. Vielleicht gerade zum Punkt Personalmangel. Es ist auch so, dass der Beruf des Richters, der Richterin, so ein bisschen ein Problem hat mit der Attraktivität. Für das Amt der Richterin, des Staatsanwalts, braucht man in der Regel sehr gute Examensnoten. Und wenn man die Noten hat, dann wird man auch von Großkanzleien umworben und die bieten einfach viel, viel mehr Geld zum Einstieg. Teilweise doppelt oder dreifach so viel wie in der Justiz. Das wirkt sich auch auf die Attraktivität des Jobs aus und die Räumlichkeiten, zum Beispiel die Büros, sind meistens auch nicht so toll ausgestattet wie in der Großkanzlei, wo alles super fancy ist und neu. Also da konkurriert der Staat auf jeden Fall mit der Privatwirtschaft. Und auf der anderen Seite hat natürlich der Job der Richterin auch Benefits, zum Beispiel die Verbeamtung oder gute Pensionen. Also deswegen, das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle beim Personalmangel. Man muss aber auch sagen, es passiert was. Der Bund, der will im Rahmen eines sogenannten Pakts für den Rechtsstaat, so heißt es, fast 500 Millionen Euro bereitstellen. Da gibt es aber eine Bedingung. Und zwar die Länder müssen dafür 2000 neue Stellen schaffen. Denn Justiz ist eigentlich Ländersache in Deutschland. Das Problem dabei ist so ein bisschen, dass am Ende die Länder diese 2000 Stellen selber finanzieren müssen. Und zwar über die gesamte Dauer, wie die Person da eben verbeamtet ist, über Jahrzehnte, einschließlich Pension. Deswegen muss man sagen, jede neue Stelle für Geld aus dem Bund kommt gleichzeitig mit so einer langfristigen Verpflichtung. Und die Länder sind da teilweise auch noch nicht ganz happy mit dieser Finanzierungsmöglichkeit. Eine weitere Lösung wäre eine modernere technische Ausstattung, zum Beispiel so KI-Assistenten in der Justiz. Zum Beispiel, um so große Datenmengen einfach schneller analysieren zu können, vielleicht sogar Argumente vorzusortieren, die man in diesen ganzen Schriftsätzen hat, oder auch um Verhandlungen in Echtzeit zu protokollieren über so eine Spracherkennung. Da gibt es auch schon Pilotprojekte, also da passiert schon was. Und der letzte Punkt, über den man nachdenken kann und vielleicht auch muss, bestimmte Delikte auch zu entkriminalisieren. Also zum Beispiel könnte man überlegen, das Schwarzfahren aus dem Strafgesetzbuch einfach zu streichen. Das könnte die Justiz dann am Ende auch entlasten. Am Ende muss man sich fragen, oder vor allem die Politik, wie viel Geld eigentlich uns ein funktionierender Rechtsstaat, eine funktionierende Justiz wert ist.
Ich nehme insgesamt mit, es gibt auf jeden Fall Baustellen, an denen man arbeiten muss. Aber insgesamt müssen wir uns heute zumindest keine großen Sorgen machen, weil grundsätzlich ist unsere Justiz in einem handlungsfähigen Zustand, richtig?
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ist mir auch nochmal wichtig zu betonen, wenn es um so Haftsachen geht, auch mit den Inhaftierten bzw. den U-Häftlingen. Also es ist nicht so, dass sowas ständig passiert, sondern die Gerichte versuchen schon, diese Sachen wirklich zu priorisieren und bevorzugt auch zu verhandeln, damit das eben nicht passiert.
Unsere Justiz hat in den letzten Jahren immer mehr Fälle auf dem Tisch. Also offensichtlich zu viel Arbeit bei zu wenig Personal. Und dazu kommt gerade noch die Digitalisierung.
Wir haben in Hamburg, aber auch deutschlandweit, überall, wo die E-Akte eingeführt worden ist, noch das Sonderproblem, dass neue Prozesse, neue Abläufe integriert werden müssen und von einem System verarbeitet werden müssen, dass das weiter vorangeht, dass also die Infrastruktur weiter verbessert wird, dass die verlässlich läuft. Und nicht im Hinblick auf möglicherweise schwache Länderfinanzen davor zurückgeschreckt wird, Personalaufstockungen vorzunehmen. Ich glaube, eine Justiz nach Kassenlage können wir uns in der momentanen Situation nicht leisten.
Wir sollten da nicht sparen.
Das kann man ganz deutlich so sagen, ja.
Man merkt, am Ende läuft es immer wieder auf eins hinaus. Die Gerichte und Staatsanwaltschaften haben Personalmangel.
Das ist tatsächlich das Größte, was über allem schwebt. Es gibt Bundesländer, die haben massive Probleme, junge Leute sowohl für den Dienst bei der Staatsanwaltschaft, aber auch für die Arbeit als Richter zu gewinnen. Auch die Geschäftsstellen, also der Servicebereich, stellt sich momentan nach meinem Dafürhalten als problematisch dar. Das sind die Kolleginnen und Kollegen, die dafür zuständig sind, die Richterinnen und Richter und Staatsanwälte und Staatsanwälte mit Akten zu versorgen. Ohne diese fleißigen Kolleginnen und Kollegen bin ich aufgeschmissen. Und der zweite Level ist halt dann bei Staatsanwaltschaft und Gericht, also direkt bei den Richtern und Staatsanwälten. In Hamburg, wir können unsere Stellen besetzen, wir haben einen Bewerberpool. Wir beobachten allerdings seit geraumer Zeit, dass Kolleginnen und Kollegen also auch sagen, das ist nicht das, was ich mir für mein Leben vorstelle. Ich höre wieder auf.
Was ist denn cooler, bei einem Gericht oder in einer Staatsanwaltschaft zu arbeiten?
Ich glaube, cool ist bei Jura irgendwie nicht so der Begriff. Also, was wir bieten können, und ich glaube, das ist tatsächlich ein großes Fund, mit dem wir wuchern können. Wir stehen als Station in der Referendarsausbildung ganz vorne an. Das heißt, die müssen wir begeistern mit der Sinnhaftigkeit unserer Tätigkeit. Und ich glaube, da haben wir natürlich jede Menge zu bieten. Dafür zu sorgen, dass der Bürger möglicherweise sein Recht gegen die Verwaltung durchsetzen kann, der Sozialgerichtsbarkeit für Ausgleiche zu sorgen. Das sind ja hoch sinnstiftende Tätigkeiten. Ja, ich will da nicht pathetisch werden, aber auch ein Eckpfeiler unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung darstellen. Das ist die dritte Gewalt.
Kann das auch eben gerade, wenn wir da Probleme haben und merken, okay, es gibt diesen Stau, vielleicht in Bundesländern unterschiedlich, auch wie gut das mit Quereinsteiger und whatever funktioniert. Na, dieses Problem, was wir hier besprechen gerade, kann das auch was mit unserem Verständnis und auch dem Blick auf den Rechtsstaat was machen?
Ja, kann es. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Auf der individuellen Ebene, wenn es zu solchen Verfahrenszahlen und zu einem Verfahrensstau kommt, wo man sich jetzt in die Opferperspektive als Geschichte einer Straftat hineinversetzt, und dass letztlich aber auch der Beschuldigte einen Anspruch darauf hat, dass irgendwann mal sein Verfahren zügig zum Abschluss kommt. Und die andere Ebene, wenn der Rechtsstaat schwach wahrgenommen wird, dass dann möglicherweise auch der Respekt vor dem Rechtsstaat schwindet.
Würden Sie nach dem, was Sie uns jetzt erzählt haben, wie der Stapel links so bei Ihnen aussieht, wie schwierig das manchmal auch ist mit dem Personalmangel, auch im Hintergrund bei den Leuten, die Ihnen zuarbeiten, trotzdem auch im heutigen Stand nochmal sagen, ja doch, das würde ich nochmal machen, den Job.
Ja. Ja, würde ich machen. Sie merken die ganz kurze Gedenksekunde. weil natürlich habe ich mich bewusst dafür entschieden, aber ich hätte damals Alternativen gehabt, habe dann trotzdem gesagt, gerade auch aufgrund meiner Erfahrungen im Referendariat, das ist eigentlich das, was du machen möchtest. Sich die schwarze Robe überzuschmeißen und in den Gerichtssaal zu gehen und dann da ein Verfahren zu vertreten und eine Anklage zu vertreten, das macht einfach Spaß.
Das war Unboxing News für diese Woche. Heute haben Luca Fischer, Till Opitz, Ingo Rockenberg, Irina Stuhlsatz und Marcel Bohn für euch eine Folge gearbeitet. Habt ein gutes Wochenende und wir hören uns am Montag wieder. Bis dann.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.